Guten Morgen, Geschwister. Ich grüße euch im Namen unserer Gemeinde in Ankum ganz herzlich und ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich beginne mal mit einer Frage. Darf man sich als Christ scheiden lassen und danach wieder heiraten? Stellt euch vor, jemand kommt zu euch und hat genau diese Frage und ihr seid der Pastor, der diese Frage beantworten muss. Nun, es gibt einige Brüder, die sagen, eine Wiederheirat ist grundsätzlich verboten. Auch wenn der Ehepartner schuld an der Scheidung ist. Andere wiederum sagen, du darfst wieder heiraten, wenn du nicht an der Trennung schuld bist. Ich meine, egal wie du antwortest, deine Antwort hat eine große Auswirkung auf das Leben dieses Menschen. Wenn du sagst, ja, du darfst wieder heiraten und es stellt sich später vor dem Herrn heraus, dass das falsch war, dann hast du jemanden gerade zur Sünde geraten. Wenn du sagst, nein, du darfst nicht heiraten und es spielt sich später heraus, du hast dich geirrt, dann hast du einen Menschen zur Einsamkeit, ja vielleicht sogar zu einem ständigen Kampf in Versuchung verdammt und du hast ihm etwas verboten, was Gott ihm erlaubt hat. Seht ihr, wie gravierend die Auswirkungen eurer Worte für das Leben eines anderen Menschen sein können? Und mein Ziel ist heute nicht, über die Ehe oder über die Ehescheidung zu reden und ich werde diese Frage auch nicht beantworten. Das sollte lediglich als Illustration für mein Thema dienen, das da lautet, die Macht und die Gefahr der Worte. Unsere Worte haben eine große Auswirkung auf unser Leben und auch auf das Leben anderer Menschen. Und genau darum geht es. Und der Text, den wir gemeinsam betrachten werden, der findet sich in Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Und auch wenn wir ihn gerade gelesen haben, möchte ich ihn noch einmal lesen. Jakobus 3, 1 bis 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Sieh, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wir finden im Text vier Gründe, warum du auf deine Worte aufpassen solltest. Vier Gründe, warum du auf deine Worte aufpassen solltest. Und der erste ist in den Versen 1 und 2. Da heißt es nämlich, du musst für deine Worte Rechenschaft ablegen. Der zweite Grund, warum du auf deine Worte aufpassen solltest, ist, weil deine Worte haben eine große Wirkung. Das sehen wir in den Versen 3 bis 6. Und der dritte Grund ist, du beherrschst deine Worte nicht. Die Verse 7 bis 8. Und der letzte und vierte Grund, den wir uns anschauen wollen, warum du auf deine Worte aufpassen solltest, ist, deine Worte, sie offenbaren deine Sünde. Die Verse 9 bis 12. Weil dein Mundwerk viel Unheil anstiften kann, musst du auf dein Mundwerk aufpassen. So einfach ist der Kern der Botschaft von Jakobus, die er uns hier mitgibt. Aber er wird sie noch ein wenig tiefer beleuchten und etwas detaillierter begründen. Vielleicht vorab nochmal als Erinnerung und Einordnung. Ich habe beim letzten Mal, als ich über den Jakobusbrief gepredigt hatte, schon einen Überblick gegeben. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Deswegen denke ich, schadet es nicht, wenn ich das wiederhole. Dieser Brief ist nach den besten Einschätzungen der bibeltreuen Gelehrten von Jakobus, dem Bruder von Jesus, geschrieben worden, der von Paulus als eine Säule der Gemeinde bezeichnet worden ist. Der Jakobusbrief wird auch einer der frühesten Briefe des Neuen Testaments sein. Und der Jakobus hat wahrscheinlich keine direkte Gemeinde oder eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen vor Augen, denen er diesen Brief schreibt. Er schreibt, so nennt er es selbst, an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und das werden wohl die Juden gewesen sein, die zum Passa nach Jerusalem kamen und die sich bekehrt haben, als Petrus gepredigt hatte. Die haben also das Evangelium gehört, sie haben sich bekehrt und sie sind eine Weile dort geblieben. Doch dann, nach der Steinigung von Stephanus und der beginnenden Christenverfolgung in Jerusalem, sind sie zurück in ihre Heimatländer gezogen, in ihre Städte, und dort haben sich dann wieder Gemeinden gebildet. Nun, das ist auch zu erwarten, die Menschen haben mit Sicherheit dort, wo sie waren, den Menschen um ihn herum das Evangelium verkündet. Paulus hat auch schon einige Gemeinden gegründet. Das ist quasi das Setting, in dem dieser Brief geschrieben wurde. Jakobus, er ist also in Jerusalem und er hat einiges mitbekommen, was so in der Welt geschieht. Und sehr wahrscheinlich hat er mitbekommen, wie einige Christen Dinge gesagt haben und Dinge getan haben, die er einfach nicht gutheißen kann. Einige Ausleger vermuten, dass es vielleicht sogar Missverständnisse der Gläubige aus dem Weg räumen muss, die entstanden sind, weil sie entweder Paulus falsch verstanden haben oder Paulus bewusst verdrehen. Beides kommt vor. Und was er also mitbekommen hat, sind Menschen, die gerne Christen sein wollen, aber nicht unbedingt die Verpflichtung eines neuen Lebens eingehen wollen. Sie wollen Christen sein, aber scheinbar nicht in allen Bereichen ihres Lebens. Sie wollen irgendwie gerettet sein, aber doch noch auf eine gewisse Art und Weise weiterhin so leben wie früher. Sie wollen weiterhin die Welt lieben, was wir in Kapitel 4 finden. Sie wollen sich weiterhin Reichtum aufhäufen, wozu er zu Kapitel 5 kommt. Und deswegen ist eine Diskrepanz vorhanden zwischen dem, was sie sagen und zwischen dem, was sie tun. Und darauf geht er ganz besonders in den ersten 2 Kapiteln ein. Da schreibt er nämlich, zeig mir deinen Glauben durch deine Werke. Viel reden kann jeder. Aber ob du wirklich wiedergeboren bist, das erkenne ich daran, dass dein Wandel verändert wird. Sein Ziel mit diesem Brief ist also, seine Zuhörer bzw. die Leser seines Briefes, sie sollen eine Reife, eine Vollkommenheit oder eine Ganzheitlichkeit in ihrem Leben erreichen. Das Evangelium soll alle Bereiche ihres Lebens durchdringen. Es darf nicht einen einzigen Punkt geben, über den sie nicht biblisch denken oder in dem sie nicht biblisch leben. Das soll auch schon der Abriss gewesen sein. Und wir sind jetzt beim ersten Punkt. Der erste Grund, warum du auf deine Worte aufpassen musst, ist, weil du für deine Worte Rechenschaft ablegen wirst. Lass uns nochmal auf die ersten 2 Verse schauen. Da sagt er, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Jakobus, er beginnt diesen Abschnitt mit einer Aufforderung und mit einer Warnung zugleich. Erstens, werdet nicht viele Lehrer, das ist die Aufforderung. Und dann folgt die Warnung, denn Lehrer werden ein strengeres Urteil empfangen. Und bevor ihr euch jetzt alle entspannt zurücklehnt und euch sagt, ja gut, das gilt nur für die Lehrer der Gemeinde oder die, die Lehrer werden möchten, möchte ich darauf hinweisen, Jakobus beginnt sehr spezifisch mit den Lehrern, aber im Verlauf wird er dann allgemeiner und er wird für jeden Menschen relevant. Also bleibt dran, schlaft nicht zwischendrin ein. Wieso fordert Jakobus seine Leser auf, nicht viele Lehrer zu werden? Und die Antwort liegt auf der Hand, weil viele von ihnen Lehrer werden wollten. Es geht hier also speziell um das Streben danach, eine Lehrposition in der Gemeinde zu haben. Und dazu muss man wissen, dass er als Jude mit Sicherheit auf den Titel des Rabbi, des Meisters anspielt. Ein Rabbi, ein Lehrer des Gesetzes, er war in den jüdischen Kreisen anerkannt. Ein Rabbi zu sein, hat Ruhm, Einfluss, ja sogar Macht bedeutet. Warst du ein Rabbi, dann warst du was. Und das ist auch heute noch so. Auch in unseren Gemeinden. Wenn dich jemand fragt, was machst du so, und du sagst, ich bin der Hausmeister der Gemeinde, ja, dann bist du nichts Besonderes. Es kommt aber ganz anders bei den Leuten an, wenn du sagst, ich bin Prediger, ich bin Pastor. Ich bin Professor, ich bin Doktor für irgendetwas. Da wirst du ernst genommen, da bist du was. Es ist schade, dass es so ist, aber leider ist es immer noch so. Und wie gesagt, Jakobus, ihm geht es nicht darum, dass er keine Lehrer in der Gemeinde haben will. Schließlich hat Gott der Gemeinde Lehrer gegeben und es ist Gott, der Menschen dazu beruft, in seiner Gemeinde zu lehren. Sondern Jakobus geht es in erster Linie danach um das Streben nach Macht, nach Einfluss und nach Bedeutung. Ich will im Mittelpunkt stehen und ich will bekannt sein. Dieses Verlangen, etwas zu bedeuten, dagegen geht er an. Und deswegen führt er auch direkt im ersten Satz die Begründung an. Da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Nun, das Wort Gottes zu predigen, ist ein großes Privileg und es ist eine wunderschöne Aufgabe. Es gibt aber eben nicht nur die schönen Seiten des Lehrens, sondern auch die negativen. Und eine der gravierendsten ist eben, und er schließt sich übrigens selber mit ein, indem er sagt, wir, und zweitens sagt er dann, wir werden ein Urteil empfangen. Und dieses Urteil, das Lehrer der Gemeinde empfangen werden, es wird anders sein. Es wird strenger sein als das Urteil aller anderen. Wenn wir also vor Gott im Preisgericht stehen, dann wird unser Urteil, sage ich jetzt alle die, die am Lehren sind, anders aussehen als bei den anderen. Wie genau, kann ich euch nicht sagen. Aber wenn wir vor ihm stehen, wird er alle unsere Werke beurteilen. Und wir wissen auch, dass Gottes Urteil davon abhängt, wie viel Erkenntnis jemand hatte. Und ein Prediger oder ein Pastor in einer Gemeinde, er hat in der Regel mehr Erkenntnis von Gott bekommen. Das braucht er ja auch, um der Gemeinde gut vorstehen zu können. Dann wird aber auch sein Leben und alles, was er tut, strenger an dieser Erkenntnis gemessen. Denn wenn einer weiß, wie man sich vor Gott zu verhalten hat, dann doch ein Lehrer seines Wortes, oder? Und Paulus, er führt so einen ähnlichen Gedanken in 1. Korinther 9, Vers 27 an. Und er sagt, sondern ich zerschlage meinen Leib und ich knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und dem Titus sagt Paulus auch, in allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Paulus, es ist also wichtig, dass ein Prediger oder ein Lehrer in der Gemeinde nicht heuchlerisch ist. Ich kann nicht Wasser predigen und selbst Wein saufen. Das macht mich nicht nur unglaubwürdig, sondern es wird ein Punkt sein, für den Gott mich härter beurteilen wird als alle anderen. Stephen Lawson sagt in seinem Buch Die Hungersnot, wer das Wort Gottes lehrt, trägt vor Gott größere Verantwortung, nicht nur das Wort richtig zu lehren, sondern auch richtig danach zu leben. Der Lehrer hat mehr Einfluss in der Gemeinde als die übrigen Glieder in der Gemeinde. Denn durch seine Predigten beeinflusst er die ganze Gemeinde. Und ein Lehrer an der Bibelschule kann tendenziell sogar noch mehr Einfluss haben, denn seine Schüler, sie kommen in die Gemeinden und dort predigen sie. Und somit denke ich auch, dass der Einfluss, den unsere Worte haben, im Preisgericht ins Gewicht fallen werden. Und Jakobus sagt also in den ersten zwei Versen Folgendes, wenn dein einziger Grund, Lehrer sein zu wollen, ist, Ruhm oder Ehre oder Anerkennung zu bekommen, dann lass es lieber. Es lohnt sich nicht. Wenn du also darüber nachdenkst, Lehrer oder Ältester zu werden, ich habe jetzt gerade gehört, nächste Woche ist es soweit, dann will ich dich nicht abschrecken. Na ja, gut, ein bisschen schon. Denn wer hier auf der Kanzel steht oder in irgendeiner anderen Form in der Gemeinde lehrt, dem muss bewusst sein, welche Verantwortung er hat. Jakobus, er fährt fort in Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Und es ist nicht ganz klar, ob Jakobus das nur auf unsere Worte bezieht oder auf Sünde allgemein. Beides trifft auf uns Menschen zu. Wir alle, meint an dieser Stelle aber auch nicht nur die Lehrer der Gemeinde, sondern alle Menschen. Wir alle sündigen sehr häufig, ganz besonders mit unseren Worten. Und so sagt er, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Und Jakobus, er spielt hier auf eine bekannte jüdische Weisheit an, in der die Zunge als das Maßstab für einen reifen Menschen genommen wird. Die Juden haben damals geglaubt, und Jakobus, er bestätigt es hier, dass du den Reifezustand eines Menschen an seinen Worten erkennen kannst. Wer also reif ist, dass er sich nicht mit seinen Worten versündigt, der ist ein sündloser Mann. Meine Frage an euch, schon mal so einen vollkommenen Mann oder vollkommene Frau getroffen? Ich noch nicht. Wer also ein Lehramt in der Gemeinde anstrebt, der muss Folgendes bedenken. Erstens, Gott wird dich härter beurteilen als alle anderen. Und zweitens, das ist deswegen ein Problem, weil wir alle vielfach sündigen. Und für uns, die wir Lehrer in unseren Gemeinden sind, ist es nochmal eine Erinnerung daran, dass wir sehr vorsichtig sein müssen mit den Dingen, die wir sagen und auch mit den Dingen, die wir tun. Jesus sagte, für jedes unnütze Wort werden wir Rechenschaft ablegen. Und für jedes Wort, das aus unserem Mund rauskommt, wird Gott eben ein härteres Urteil fällen als bei allen anderen. Nachdem Jakobus seine Warnung genannt hat, bringt er jetzt drei Illustrationen, mit denen er die Wirkung oder die große Wirkung unserer Worte verdeutlichen will. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Der zweite Grund, warum du auf deine Worte aufpassen solltest, ist, deine Worte haben eine große Wirkung. Und ich lese uns nochmal die Verse 3 bis 6. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wir sehen also drei Beispiele, das Pferd, das Schiff und das Feuer. In allen drei Beispielen haben wir den Kontrast zwischen klein und groß. Ein Zaum ist im Vergleich zum Pferd klein, das Ruder eines Schiffes auch. Und ebenso kann ein kleines Feuer einen großen Waldbrand entfachen. Und die Beispiele sollen also zeigen, dass etwas Kleines, und damit sind unsere Worte gemeint, weil sie von einem kleinen Glied, nämlich unserer Zunge, kommen, dass etwas Kleines etwas Großes bewirken kann. Und so wie ich Jakobus hier verstehe, will er mit den drei Beispielen nicht immer das Gleiche illustrieren. In dem ersten Beispiel macht Jakobus meines Erachtens nur deutlich, dass unsere Worte ausschlaggebend dafür sind, wie unser Leben oder das Leben anderer verläuft. Denn ich sitze auf dem Pferd und ich lenke das Pferd in eine Richtung. Dinge, die ich also sage, die entscheiden darüber, wie es in meinem Leben weitergeht. Bei einem Vorstellungsgespräch wird man sehr auf meine Worte achten. Und je nachdem, was ich sage, kann ich den Job bekommen oder nicht. Und wenn die Polizei mich auf der Suche nach einem Kriminellen verhört, werden meine Worte dazu beitragen, ob ich weiterhin ein Verdächtiger bin oder ob ich als Verdächtiger ausgeschlossen werden kann. Und ebenso lenken die Worte der Lehrer die Gemeinde. Was von der Kanzel gesagt wird, das hat Auswirkungen auf die Zuhörer und auch auf ihr Leben. Und es hat nicht nur eine kleine Auswirkung, sondern eine große. Und damit sind wir beim zweiten Beispiel von Jakobus. Ein Schiff ist groß, ein Ruder ist klein. Und der Steuermann, er nutzt das Ruder gezielt, um das ganze Schiff in eine Richtung zu lenken. Und auch das ist erstmal neutral formuliert. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass Jakobus hier erstmal die positiven Auswirkungen unserer Worte vor Augen hat. Ja, raue Winde sind um uns her, aber der Steuermann, er lenkt das Schiff sicher dahin, wohin er es haben will. Worte wie, ich habe einen Traum von Martin Luther King bei dem Marsch für Arbeitsplätze und Freiheit, die haben einen großen Beitrag im Kampf gegen den Rassismus in Amerika geleistet. Die 95 Thesen von Martin Luther sind aufgeschriebene Worte. Diese Worte haben eine Reformation in Deutschland losgetreten, woraus unglaublich viel Segen sogar für ganz Europa entstanden ist. Es sind die Worte des Evangeliums, die einen Menschen aus der ewigen Verdammnis in die ewige Herrlichkeit befördern. Es gibt viele Beispiele von Reden oder von Sprüchen, die das Leben von Menschen gravierend verändert haben. Wenn also ein Lehrer in der Gemeinde Jahr für Jahr Gottes Wort treu auslegt, so wird das einen sehr positiven Einfluss auf die Zuhörer haben. So können Älteste ihre Gemeinde durch harte und schwierige Zeiten navigieren, wenn sie treu am Wort bleiben. Durch richtige, durch weise und Gott wohlgefällige Worte können Menschen dahin bewegt werden, Gott treuer und ernster nachzufolgen. Sie können dahin bewegt werden, Gott mehr Ehre zu geben. Ja, weise und liebliche Worte, sie können sogar einen Krieg oder andere üble Dinge verhindern. Worte können einen Menschen, der gerade von der Brücke springen will, zurückbringen. Die Worte können trauernden und depressiven Menschen Trost und Mut schenken. Ja, ein freundliches Wort aus unserem Mund kann für unseren Nächsten die Welt bedeuten. Und deswegen lautet auch der erste Teil meines Themas die Macht der Worte. Wir können so viel Gutes bewirken mit unseren Worten. Aber leider ist das nicht alles. Mit unseren Worten können wir auch so viel Unheil anstiften. Und deswegen lautet der zweite Teil des Themas die Gefahr der Worte. In dem letzten Beispiel, das Jakobus hier anführt, dann nimmt er ein kleines Feuer. Dieses kleine Feuer kann in einer trockenen Gegend wie Israel im Nu einen Waldbrand auslösen. Vielleicht war jemand nicht ganz vorsichtig mit dem Feuer und daraus ist ein Waldbrand entstanden. Vielleicht hat das extra gemacht. Das Ergebnis ist das gleiche. Eine kleine Sache, eine große und eine zerstörerische Auswirkung. Wie viele Jungs haben mit Feuer gespielt und plötzlich brannte das ganze Haus? Worte können einen Krieg auslösen, denken wir an Hitler oder Stalin und viele andere. Sie haben ihre Worte genutzt, um Kriege anzuzetteln. Sie alle haben ihre Ideologien anderen Menschen glaubhaft verkauft, sodass sie für sie in den Krieg gezogen sind. Und ich würde mal behaupten, und ich habe keine Zahlen dafür, um das zu belegen, es ist also nur meine persönliche Einschätzung. Aber ich würde behaupten, dass es kaum eine Idee in der Zeit der Moderne gab, wie die Evolutionstheorie von Charles Darwin, die so viel Zerstörung und so viel Elend über die Menschheit gebracht hat. Der Darwinismus war ein grundlegender Bestandteil von Hitlers Ideologie. Von ihm hatte die Rassenideologie abgeleitet, mit der er dann die Vergasung von ca. 6 Millionen Juden gerechtfertigt hat. Der Darwinismus ist auch das zugrunde liegende Weltbild unserer säkularen Gesellschaft, die jedes Jahr allein in Deutschland zu 100.000 Ermordungen von ungeborenen Babys führt. Kann es sein, dass es eine Idee gibt, die noch schlimmer war? Möglich. Aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. All das hat mit einem kleinen Gedanken über Biologie und über die Entstehung der Arten angefangen. Und wohl bemerkt, Darwin hat versucht, eine Erklärung zu finden, wie er Gott aus dem Bild bekommen hat. Und das ist natürlich die Antwort drauf. Aber die Schlange im Garten in Eden, auch sie hat Worte genutzt, um den Menschen zum Sündigen zu verführen. Und das waren definitiv die Worte, die den größten zerstörerischen Einfluss auf die gesamte Menschheitsgeschichte hatten. Ja, ein Prediger, er kann durch die Verkündigung des Evangeliums Menschen zu Gott führen. Er kann aber auch durch das Predigen von Irrlehren Menschen mit sich in die Hölle mitziehen. Denken wir an die Zeugen Jehovas, an die Mormonen, an die Lehre der katholischen Kirche oder an die Muslime und viele weitere Irrlehren und Religionen und Sekten, die es noch so gibt. Und was wir ja auch wissen, ist, dass man mit Sprache ganz stark manipulieren kann. Und uns ist die Manipulation der Medien und der Politiker durch gewählte Worte durchaus bekannt. Nur ein Narr würde die Macht von Worten unterschätzen. Ein Theologe sagte mal in etwa, wer die Worte oder die Sprache kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Ich kann nämlich das Recht zur Ermordung eines Kindes im Bauch der Mutter als Grundrecht zur Eigenbestimmung über den eigenen Körper und die eigene Gesundheit nennen. In Amerika sagt man nicht, ich bin für die Abtreibung, sondern ich bin pro-choice. Ich bin für die Wahl. Klingt doch viel besser, wenn die Frau wählen kann, was sie mit ihrem eigenen Körper macht. Eine Abtreibung ist auch nicht das Ermorden eines Kindes, sondern es ist ein Schwangerschaftsabbruch. Jegliche sexuelle Perversion, aber ganz besonders die von Homosexuellen und Lesben und Transsexuellen, es wird nicht mehr als sexuelle Lust oder Perversion bezeichnet. Nein, es ist die gleichberechtigte und niemandem schadende Liebe zwischen zwei Männern und Frauen. Was könnte Gott dagegen haben, wenn zwei Menschen sich lieb haben? Und wenn ein Mann glaubt, dass er eine Frau ist, die in einem männlichen Körper gefangen ist, dann darfst du nicht sagen, dass oben etwas nicht stimmt. Ihr Geschlecht ist nicht von ihrer biologischen Beschaffenheit abhängig. Mann oder Frau sein ist nicht genetisch, sondern es ist ein soziales Konstrukt. Und wisst ihr, wie man das mittlerweile nennt, wenn man seinen Körper zerstückeln lässt? Es ist nicht mehr die Geschlechtsumwandlung, es ist die Geschlechtsanpassung. Schließlich ist er ja schon eine Frau, sein Körper weiß es nur noch nicht und sein Körper muss an diese Wahrheit angepasst werden. Und wenn man diesem widerspricht und man ihn weiterhin einen Mann nennt, dann diskriminiert man ihn gegen ihn und vor allem gegen die Würde dieses Menschen. Versteht ihr, durch Worte wird uns ein Weltbild verkauft. Und ja, ich sage bewusst verkauft, weil es das Ziel ist, ein Umdenken in unserer Gesellschaft zu bewirken. Und das hat hervorragend funktioniert bisher. Und das geht auch nur durch die Umdefinition und die Neudefinition von Sachverhalten. Ich kann zum Beispiel die Hamas Terroristen nennen oder Freiheitskämpfer. Ich kann ihr hasserfülltes Verhalten, das sich in über 1000 Raketen über Israel offenbart hat, auch als einen verzweifelten Aufschrei einer unterdrückten Bevölkerung gegen eine böse Übermacht darstellen. Und damit will ich nicht sagen, dass Israel keine Fehler gemacht hat. Israel ist ein gottloses Land, so wie die umliegenden Völker um sie herum. Und auch sie sind Sünder und auch sie tun Böses. Doch seht ihr, wie einfach es ist, mit Worten Menschen zu manipulieren. Und ich glaube, wir könnten noch Stunden damit verbringen, Beispiele anzuführen, wie mächtig Worte sind und wie viel Unheil sie schon angerichtet haben. Und das macht es auch nachvollziehbar, warum Jakobus die Zunge als eine Welt der Ungerechtigkeit bezeichnet. Oder wenn er von ihr sagt, dass sie von der Hölle in Brand gesteckt ist. Jakobus, er sagt, die Zunge, sie befleckt den ganzen Leib und sie steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Meine bösen Worte, sie zerstören nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben anderer. Und so wie ein Feuer um sich greift und sich ausbreitet, so werden sich meine bösen Worte auf die ganze Familie oder die ganze Gemeinde ausbreiten. Und deswegen ein paar Gedanken für uns zur Anwendung. Und ich denke, ich sage jetzt ja auch nichts Neues. Aber lest und hört und schaut alles kritisch. Prüft alles im Licht von Gottes Wort, auch jedes einzelne Wort von mir, denn ich verfehle mich vielfach. Ebenso können auch unsere Worte unsere Gemeinden zerstören. Überleg doch mal, warum spalten sich Gemeinden? Jemand sagt etwas. Daraufhin sagt ein anderer auch etwas. Und dann sagt der Dritte etwas. Und dann schaukelt er sich hoch. Und ein riesiger Streit entsteht und die Gemeinde geht auseinander. Und alles hat angefangen, weil jemand etwas Unbedachtes gesagt hat, ja vielleicht sogar absichtlich etwas gesagt hat. Und diese Worte haben die Gemeinde ruiniert. Und manchmal arbeiten wir sehr hart an etwas. Wir geben uns Mühe, wir verbringen viel Zeit damit und dann sagen wir etwas Dummes und die ganze Arbeit ist hinüber. Menschen haben sich vom Glauben abgesagt wegen der Worte, die sie von der Kanzel oder von den Geschwistern in der Gemeinde gehört haben. Und damit will ich nicht die Verantwortung der einzelnen Personen kleinreden. Ich will uns nur dafür sensibilisieren, was unsere Worte bei anderen auswirken können. Denkt mal über euer Leben nach. Wie viel habt ihr schon kaputt gemacht, weil ihr eure Zunge nicht im Griff hattet? Bei mir reicht die Anzahl meiner Finger nicht aus, um alle Momente aufzulisten, in denen meine Worte Unheil angestiftet haben. Also die Worte haben eine große Macht und großen Einfluss. Und der kann auch positiv sein. Aber weil wir mit unseren Worten so viel Unheil anrichten können, deswegen warnt Jakobus uns. Liebe Eltern, denkt ihr darüber nach, welche Worte ihr zu euren Kindern sprecht? Denkt ihr darüber nach, ob eure Worte positiv oder negativ sind? Ermutigt und ermahnt ihr und ermuntert ihr eure Kinder in der Liebe des Herrn? Oder zermürbt ihr ihren Geist, indem nur Meckern, deine negative Haltung aus eurem Mund rauskommt? Und worüber sprecht ihr vor allem vor euren Kindern? Habt ihr schon mal mitbekommen, dass unsere Kinder ganz besonders gut zuhören, wenn wir uns über Dinge unterhalten, die sie nicht hören sollten? Und dann unterhalten wir uns über andere Menschen. Und denkt dran, sie hören sehr gut zu. Und nachher reden sie so wie wir. Mal so ein kleiner Gedankenanstoß. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr euch unterhaltet, würdet ihr es wollen, dass eure Kinder genauso reden, wie ihr es tut? Vielleicht fällt euch dann eine Gewohnheit auf, die ihr dann doch lieber ablegen solltet. Und dann lasst uns an den Einfluss, den die Schulen und auch die Universitäten auf unsere Kinder und auch auf unsere jungen Menschen haben, denken. Worte formen Ideen. Ideen formen Gesellschaften. Und die Gesellschaft, sie macht Gesetze, die dann direkt auf unser Leben Einfluss nehmen. Und diese Gesellschaft, sie unterrichtet unsere Kinder. Denn wir können unsere Kinder ja nicht zu Hause unterrichten. Und das bedeutet, sie lernen vieles in der Schule, was gegen Gottes Gebote geht. Sind wir an unseren Kindern dran? Lehren wir unsere Kinder nur, dass sie keine schlechten Worte reden sollen oder dass sie nicht gemein oder verletzend sein sollen? Oder bringen wir ihnen auch bei, gute Ideen von schlechten Ideen zu unterscheiden? Bringen wir ihnen bei, alles, was um sie herum geschieht, aus einer biblischen Perspektive zu betrachten? Denn denken wir an die Manipulation der Menschen durch Sprache. Lassen wir uns einfach so manipulieren? Oder schlimmer noch, versuchen wir, andere Menschen zu manipulieren, um das zu kriegen, was wir haben wollen? Lasst uns darauf achten, was wir zueinander sagen. Es reicht ein verlästernder und ein verleumdender Mensch in der Gemeinde aus, um eine ganze Gemeinde zu ruinieren. Das ist übrigens auch kein Wunder. Wir reden sehr viel. Laut einer Studie, wie akkurat sie ist, kann ich nicht sagen, aber laut einer Studie sprechen wir wohl so um die 16.000 Worte am Tag. Und das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Da soll wohl nicht ein großer Unterschied sein. Bei so vielen Worten, wer will dort ernsthaft behaupten, dass er sich nicht versündigt hat? Und damit sind wir schon bei Punkt 3 angekommen. Der dritte Grund, warum du auf deine Worte aufpassen solltest, ist, du beherrschst deine Worte nicht. Du kontrollierst deine Worte nicht. Das sehen wir in den Versen 7 und 8 und so lese ich die zwei Verse nochmal. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. In Vers 2 hat Jakobus ja gesagt, dass der seine Zunge beherrschen kann, ein vollkommener Mann ist. Und nur um sicher zu gehen, dass keiner auf die Idee kommen könnte, er sei dieser vollkommene Mensch, sagt er uns, kein Mensch kann die Zunge bezwingen. Niemand ist in der Lage, absolut rein und heilig in seinen Worten zu sein. Und das Bild, das er hier wählt, das ist wirklich schön. Wir können sogar Raubtieren beibringen, durch einen Feuerring zu springen. Elefanten stellen sich für uns sogar auf die Hinterbeine. All das haben Menschen hinbekommen. Ja, sie können sogar eine tödliche Schlange mit einer Flöte kontrollieren. Aber sie können die eigene todbringende Schlange, nämlich die Zunge, nicht kontrollieren. Jesus sagte nämlich, wes das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Und die Aussage ist relativ einfach. Das, was uns beschäftigt, das kommt aus uns raus. Und manchmal auch sehr ungefiltert. Und dann sagt man etwas und denkt sich, wo kam das denn her? In Vers 8, da bestätigt Jakobus die tödlichen Ausmaße unserer Worte. Er nennt sie ein todbringendes Übel oder ein Übel voll tödlichen Giftes. Keiner von uns kann behaupten, ich habe die völlige Kontrolle über meine Worte. Doch warum können wir unsere Zunge nicht kontrollieren? Der letzte Abschnitt und auch der letzte Punkt unserer Predigt gibt indirekt darauf eine Antwort. Und damit sind wir bei Punkt 4, deine Worte offenbaren deine Sünde. Ich lese nochmal von 9 bis 12. Mit ihr, also mit der Zunge, loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. In diesen Versen sehen wir das Problem der Doppelzüngigkeit. Jakobus, er besteht ja in seinem Brief darauf, dass wir ganzheitliche Christen sein sollen. Und in Kapitel 1, Vers 8, da beschreibt er den Menschen mit geteiltem Herzen. Das ist ein Mensch, der versucht, zwei sich widersprechende Lebensstile miteinander zu kombinieren. Und genau so benehmen wir uns mit unseren Worten. Wie ein Mensch, der auf der einen Seite für Gott leben will und seine Worte zu Gottes Ehre einsetzen will. Und auf der anderen Seite benutzen wir unsere Worte, um Gott keine Ehre zu bereiten. Und es ist spannend, hier den Bezug zum Schöpfungsbericht zu sehen. Jakobus, er sagt nämlich, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Er erwähnt die Tiere und das Zähmen dieser Tiere, Fruchtbäume, Wasserquellen. Das erinnert alles an 1. Mose. Und der Punkt, den er hier machen will, der ist relativ simpel. Allem, was Gott geschaffen hat, hat er eine Bestimmung gegeben. Und er hat auch alles geordnet. Und Gott hat die Welt so gemacht, dass aus einer Süßwasserquelle nur Süßwasser rauskommt. Und von einem Feigenbaum kommen keine Oliven. Ebenso kommen von einem Olivenbaum keine Feigen. Gott hat den Feigenbaum genau dazu gemacht, dass er Feigen bringt. Und wenn der Feigenbaum Feigen bringt, dann erfüllt er seinen Auftrag. Gott ist aber nicht nur der Schöpfer von den Dingen um uns herum. Er ist auch unser Schöpfer. Und er hat auch unser Mundwerk gemacht. Und er hat uns die Möglichkeit der Kommunikation gegeben. Wozu? Damit wir ihn verherrlichen und mit unseren Worten den Nächsten lieben und ihn erbauen. Deswegen hast du einen Mund. Es gibt nur ein Problem. Während die Natur um uns herum das tut, wozu Gott sie geschaffen hat, tun wir es nicht. Mit dem Mundwerk tun wir sowohl das Gute, wir loben Gott und Vater, aber mit demselben Mundwerk, das wohlbemerkt nicht dafür geschaffen wurde, verfluchen wir unsere Mitmenschen. Und das griechische Wort, das hier mit verfluchen übersetzt wird, es bedeutet jemanden zu verletzen oder jemanden mit seinen Worten zu schädigen. Wir tun nicht das, wozu wir geschaffen sind, zumindest nicht ungeteilten Herzens. Wir tun auch das Schlechte und genau das ist das Problem. Wir verletzen mit unseren Worten die Menschen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wurden und die er deswegen mehr als alles andere auf dieser Schöpfung liebt. Und deswegen sagt Jakobus, das sollte nicht so sein. Das klingt für mich nach einer starken Untertreibung. Wir wissen, dass wir es nicht tun sollten und dennoch tun wir es. Und Jakobus hat gesagt, niemand von uns kann seine Zunge kontrollieren. Aber warum ist das so und warum sagt er es hier? Und für alle die, die mit Seelsorge zu tun hatten oder die gerade Seelsorge lernen, ihr werdet wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl haben, es fehlt hier etwas. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Und habt ihr recht. Unser Mund ist nicht das Problem. Genauso wenig wie unsere Hand das Problem ist, wenn wir stehlen. Es ist unser Herz. Es ist unser sündiges Fleisch. Das, was vom alten Menschen übrig geblieben ist. Das, was uns zur Sünde verleitet. Und letztendlich wird Jakobus darauf auch in Kapitel 4, Vers 1 zurückkommen. Und da stellt er die Frage, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Und der Grund, warum sie mit ihren Worten streiten, warum sie sich gegenseitig verletzen, warum sie alle Lehrer werden wollen, ist, weil sie böse Begierden haben. Unser Mundwerk, Geschwister, ist lediglich das Messgerät für unser Herz. Ich bin übrigens ein Riesensauna-Fan und in der Sauna, da hängt ja immer ein Thermometer. Und das Thermometer, es kann nur anzeigen, wie heiß es ist. Es kann aber nicht die Temperatur ändern. Es wäre also sinnlos, am Thermometer rumzubasteln, wenn mir die Sauna zu heiß oder zu kalt ist. Ich muss das Kernproblem lösen. Und das tue ich nur, indem ich die Temperatur am Ofen verändere. Wenn also jemand sehr gerne lästert oder lügt oder unbedingt ein Lehrer in der Gemeinde werden möchte, weil er Macht oder irgendetwas haben will, dann bringt es doch nicht viel, wenn er jetzt versucht, nicht mehr zu lästern oder jetzt nicht mehr zu lügen. Oder man sich sagt, ich werde jetzt eine Woche lang nicht reden. Wir müssen aufs Herz schauen. Was bewegt mich immer wieder dazu, über andere Menschen zu sprechen? Welche Begierde in mir verleitet mich dazu, die Unwahrheit zu sagen? Wieso manipuliere ich ständig die Menschen um mich herum? Na, weil ich doch etwas von ihnen haben will. Und ich will sicher gehen, dass ich das kriege, was ich will. Und wieso rede ich so gerne über so viele Dinge, aber ich kriege kaum zwei Sätze über die Lippen, wenn es um die Bibel oder um den Glauben geht? Wieso kann ich mit meinem Arbeitskollegen oder mit meinem Nachbarn so viel schnacken, aber das Evangelium kommt so gut wie nie über die Lippen? Wenn du das zugrunde liegende Problem nicht angehst, wirst du deine Worte vielleicht für eine Zeit in den Griff bekommen. Aber irgendwann mal kommt es wieder raus. Wir müssen verändert werden. Unsere Begierde, unser Denken muss verändert werden. Und damit kommen wir zur guten Neuigkeit. Und bevor ich abschließe, lass uns mal kurz in Römer 8, Vers 29 einschauen. Da sagt Paulus nämlich, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und hier ist die schöne Nachricht. Es ist Gottes Absicht, uns zu verändern. Er hat uns nicht nur wiedergeboren, um uns vor der Hölle zu retten. Nein, er hat uns gerettet, damit wir so sind wie Jesus. Und Gott, er kommt mit uns an sein Ziel. Und auf dieser Erde werden wir nie so sein, wie wir sein sollen. Aber Gott, er verändert uns allmählich, Stück für Stück. Was du also tun kannst, ist natürlich, kannst du auf deine Worte achten. Und das ist auch ein Punkt, den er hier macht. Aber ich denke, das Wichtigste, was wir tun sollten, ist, geh vor Gott auf die Knie. Flehe ihn darum an, dass er dich verändert. Dass er deine Begierden austauscht. Wir brauchen nicht nur Gnade, um gerettet zu werden, sondern wir müssen bei Gott auch Gnade bekommen, um verändert zu werden. Und wenn Gott dich und dein Herz verändert, dann wird sich auch dein Mundwerk verändern. Und wenn wir einst bei ihm in der Ewigkeit sein werden, dann wird Gott mit uns fertig sein. Dann werden wir sogar unseren Mund nur noch so einsetzen, wie Gott es vorgesehen hat. Und dann werden wir nicht mehr hören, das sollte nicht so sein. Bis dahin ist noch ein langer Weg für uns. Aber der Herr ist gnädig, er ist gütig und er gibt freudig und gerne denen, die ihn bitten. Also wenn ihr nach Hause kommt oder auch später, bittet ihn darum und er wird geben. Amen.